Jürgen Ruprecht, Gottes Krokodil, der etwas andere Endzeitroman. Gelesen von Matthias Brandscheid. Produktion lettero.de. Mein Audiobuch. Erschienen im Heimdall Verlag Rheine. Frühjahr 2012. Es war wieder spät geworden. In der Musikkneipe saßen nur noch zwei schwer angetrunkene Rocker mit langen, fettigen Haaren. Ihre Jeans standen vor Dreck und ihre Lederjacken rochen nach dem Tabak der letzten Jahrzehnte. Der Wirt ging zur Anlage und sagte: »Schluss für heute, es ist schon 3 Uhr in der Früh.« Er wollte eben die Musik ausmachen, als einer der beiden Gäste aufsah und mit eisiger Stimme sagte: »Wenn du die Stones ausmachst, war es das für dich, dann löschen wir dich aus.« Der Gastwirt stockte in der Bewegung. Er hatte derlei Drohungen nie viel Bedeutung zugemessen, aber der sie aussprach, war der Belzebub persönlich, und da, so meinte er, sollte man vorsichtig sein. Lallend stimmte der Zweite zu.
»Wenn ich dich nicht vorher in meine Finger kriege.«
Auch Gott war ein absoluter Stones-Fan. Wer sich schon immer die Frage gestellt hat, warum die 5 Mitglieder der legendären Rockband bei ihrem Lebenswandel noch immer am Leben sind, dem dürfte jetzt einiges klar werden. Wer Gott und Teufel zu seinen größten Fans zählen darf, braucht sich vor einem schnellen Tod nicht zu fürchten. Nun, die beiden Kumpels hatten mit ihrem Boss noch nicht über Musik geredet, aber sie glaubten, dass auch der Tod, das war ihr Boss, die Band gerne hörte. Und das machte sie gewissermaßen unsterblich. Der Tod war übrigens kein Knochenmann mit Sense, wie die meisten denken, nein, weit gefehlt. Der Tod war eine sexy Blondine, die fast perfekt war, bis auf eine winzige charakterliche Schwäche. Sie liebte die Menschen. Sie hatte an dieser Spezies irgendwie einen Narren gefressen. Davon unbeeindruckt stand der Wirt an der Anlage und schaute zu seinen beiden Gästen.
»2 Bier und 2 kurze«,
bestellte Gott und beendete damit die Hoffnung des Wirts auf baldigen Feierabend. Eine Stunde und etliche Bier später lallte Gott:
»Was weißt du? Wollen wir mal wieder die Menschheit auslöschen?«
»Im Prinzip gern. Du weißt aber schon, wenn unsere Chefin das mitbekommt, reißt sie uns den Arsch auf.« Eigentlich war das Mädel ganz umgänglich, aber wenn es um die Menschheit ging, war sie humorlos. Auf die Menschen ließ sie einfach nichts kommen. Ironie oder nicht, fast alle Menschen fürchteten sich dennoch vor ihr. »Wenn wir nichts unwiederbringlich auslöschen, hat sie auch nichts dagegen«, meinte Satan. Er hätte es eigentlich besser wissen müssen, da er einige Jahrhunderte lang mit ihr verheiratet gewesen war. Aber als er dann auf die Idee mit der Pest gekommen war, hatte sie ihn ohne Vorwarnung vor die Tür gesetzt.
»Okay, wer ist für den Untergang zuständig und wer für die Arche?«, fragte Gott.
Nach kurzem Hin und Her warfen sie eine Münze. Der Belzebub gewann. Gott war so verärgert, schon wieder für die Arche zuständig zu sein, dass er ging. Er torkelte zu seinem Auto, verpatzte den Versuch, sich in den Gulli zu erbrechen, und saute die Hintertür seines Luxusautos ein. Dann fuhr er nach Hause. In Süddeutschland hat der liebevolle Umgang mit den Bewohnern des Nachbarorts eine jahrhundertelange Tradition. Okay, unsere beiden Orte trennte kein Fluss, nicht mal ein Bach, was unsere gegenseitige Abneigung zueinander nicht schmälerte, aber die Möglichkeit, sich zufällig zu treffen, exorbitant erhöhte. Bei uns, also für beide Orte, in denen diese Geschichte beginnt, gab es zwar nur einen Bürgermeister, aber das war das Einzige, was wir miteinander gemeinsam hatten. Er hatte aus dieser Position heraus das Privileg, dass die Bewohner beider Orte ihn nicht ausstehen konnten. Wahrscheinlich, weil jeder hoffte, dass die anderen ihn noch weniger leiden konnten, wurde er dennoch jedes Mal mit 90% der Stimmen wiedergewählt. In den Kneipen wurde noch Wochen später geschimpft, dass nur die anderen daran schuld waren, dass man diesen Arsch jetzt weitere 8 Jahre ertragen musste. Oder es waren die Ausländer gewesen. Klar durften die gar nicht wählen, nur wen interessierte das nach dem dritten oder vierten Bier? Ohnehin ist es ja immer viel leichter, die Schuld beim anderen zu suchen, und dieser Logik folgend hatte man nicht einmal zu viel getrunken. 10 Bier sind ja auch nicht viel. Auf keinen Fall so viel, dass man dafür die Pappe hätte abgeben müssen. Nein, es war der boshafte Polizist, der einem aus reiner Willkür und niederen Beweggründen auflauerte. Wenn man dem Gespräch weiterfolgte, erfuhr man, dass Polizisten natürlich den ganzen Tag lang nichts Besseres zu tun hatten, als unbescholtenen Bürgern aufzulauern und dass nur deshalb die Verbrechen immer mehr zunahmen. Verbrecher waren selbstredend ausnahmslos Ausländer, und so schloss sich elegant ein Kreis. Diese kruden Theorien teilten gut die Hälfte der ehrbaren Bürger, die am Stammtisch der Dorfkneipe saßen. Sie ahnten nicht, wie sehr ihr Schicksal dem ihrer verhassten Ortsnachbarn glich. Auch im Nachbarort nämlich gab es eine Dorfkneipe, einen Stammtisch und dieselben traurigen Lebensgeschichten. Natürlich hatte jeder Ortsteil eine eigene Kerwe. Die der anderen besuchte man nur in großer Mannstärke und ausschließlich, um Ärger zu machen. Einhellige Meinung war, es könne ja nicht sein, dass die noch an einem verdienten. Die Einrichtung zu Brennholz zu verarbeiten, war dagegen ausdrücklich im Plan vorgesehen. Da dieser Plan nicht nur wenig originell, sondern auch vorhersehbar war, warteten die jeweils anderen natürlich schon immer auf die Angreifer, und so geschah insgesamt nur wenig, weil die Kräfte sich wundersam ausglichen. In der Natur führen ausgeglichene Kräfte meist dazu, dass man sich aus dem Weg geht. Hier verhielt es sich anders. Hier flogen schon wenige Minuten nach dem Eintreffen der Konkurrenten die Bierkrüge. In meiner Jugend war es bei jedem ersten Schnee im Jahr üblich, eine gigantische Schneeballschlacht zu veranstalten. Gegner, der Nachbarort. Danach beanspruchte jede Partei den Sieg für sich, weil eine Niederlage gegen den Konkurrenten undenkbar war. Bei dieser Bewertung war es übrigens unerheblich, wie viel Verluste man zu beklagen hatte. Jahre später dann kam es nicht in Frage, mit einem Mädel von denen was anzufangen. Okay, ich hätte mir das zwar vorstellen können, aber ich war noch in der Ausbildung und hatte einfach nicht die Kohle, um danach den Kontinent zu verlassen. Aber lassen wir die Kirche im Dorf. Es blieb alles im Rahmen bis zum Sommer 2012. Am Ende dieses dreuenden Schicksalsjahres sollte die Welt untergehen. Zumindest endete da bekanntlich der ominöse Maya-Kalender. Und wenn es nach der einhelligen Meinung der Stammtische ging, würden wir alle bald draufgehen. Da die alten Herren nicht die einzig geistig Limitierten waren, dachten andere Teile der Bevölkerung im Nachbardorf, klasse, wenn wir schon alle sterben müssen, dann hauen wir vorher noch mal voll auf die Kacke. Kurz, für den Weltfrieden war es nicht besonders gut, dass bei uns 2 Gruppen lebten, die sich genau auf demselben intellektuellen Niveau bewegten. Es führte nämlich dazu, dass das Ganze am Ende aus dem Ruder lief. Doch dazu später. In anderen Büchern wäre ich hier der allwissende Erzähler, so nennt man das jedenfalls. Ehrlich gesagt, ich bin weit davon entfernt, allwissend zu sein. Ich bin nicht mal unparteiisch. Ich werde mich jetzt also etwas zurücknehmen und zum Start von allem erzählen. Erzählen wir also von Mario aus Althausen. Anmerkung des Lektors: Haben wir da nicht was vergessen? Nein, was? Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ortsbeschreibungen. Woher soll denn der Leser wissen, wie es da aussieht? Eigentlich nervt es mich zuzugeben, dass er recht hat. Aber ich verspreche, noch ein paar saftige Beschreibungen in den Text zu rühren, gut abgeschmeckt mit überflüssigen Details. Mein Lektor verdreht die Augen und antwortet im resignierten Ton: Ich bekomme eindeutig zu wenig Geld.